Radio 3. Lebenswelten.
Das Beten gibt uns Halt. Es ist ein beruhigendes Gefühl, wenn wir zu Gott beten. Dann fühlen wir uns sicher, gerade auch, wenn es uns schlecht geht und wir in einer schwierigen Lage sind.
Zumindest hat man diesen religiösen Druck rausgenommen, indem man die Frauen, die eben Opfer dieser sexualisierten Gewalt waren, gesagt hat, ihr gehört weiterhin zu unserer Community, wir akzeptieren und respektieren euch, ihr seid Überlebende eines Krieges.
Trotz all das haben wir uns entschieden, ein neues Leben einfach aufzubauen. Trotzdem haben wir das Ganze im Kopf natürlich, in Erinnerungen überall, in Bildern, sage ich mal, aber trotzdem versuchen wir uns immer wieder abzulenken mit der Schule, mit Arbeit und einfach als Deutsche sozusagen zu leben.
Zurück ins Leben, eine jesidische Familie in Baden-Württemberg. Eine Sendung von Susanne Babila.
Zeytun Alsilo stellt an ihrer elektrischen Nähmaschine die Stichlänge fest, bewegt das Handrad auf und ab und schon flitzt die Nadel mit schnellen Stichen über den Stoff. Sie näht ein Kleid für ihre kleine Nichte. Das helle Surren erfüllt den Seminarraum der Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart. Die 34-jährige Jesidin hat hier eine kleine provisorische Nähwerkstatt eingerichtet, die sie jeden Samstagnachmittag öffnet.
Das Schneidern macht mir große Freude. Vor allem bringe ich gern anderen Frauen das Nähen bei. Das macht Spaß und lenkt mich ab. Beim Nähen vergesse ich alles andere.
Auf langen rechteckigen Tischen sind Stoffbahnen aus leichter Baumwolle in hellem Rot, leuchtendem Gelb oder dunklem Blau ausgebreitet. Manche mit Blümchenmustern, Karos oder Kreisen. In kleinen Boxen liegen Nadeln, Fadenrollen und Scheren. Auch Zeytuns Mutter und ihre Schwestern Basma und Khaula nähen heute in Zeytuns Schneiderei.
Ich habe mit meiner Schwester gelernt. Ich glaube, sie war 12 Jahre alt bis jetzt. Sie ist Schneiderin. Sie kann alles schon, von Männern, von Frauen, von Kindern, also alles. Und sie war im Irak, hat einen Laden. Sie war alleine, hat alles also gemacht.
Viele Modelle. Du sagst, welche Modell, sag mir, ich nähe, schneide.
Nur einfach ein Bild zeigen, ja, oder sowas. Und sie sagt genau, wie sie wollen.
Ob Hochzeitskleider, Arbeitshosen oder kurze Röcke, Zeytun Alsilo arbeitet nach Augenmaß und das exakt. Ohne Maßband oder Schnittmuster. In ihrer Heimat im Nordirak hatte sie bereits als 20-Jährige eine eigene Schneiderei. Sie und ihre Familie lebten in Tel Aser, einem jesidischen Dorf südlich des Sinjar-Gebirges. Die Sommer sind dort heiß und trocken, die Winter ziemlich kalt und feucht. Sie verdienten ihren Lebensunterhalt vom Handel, von Gemüse und Ackerbau und waren wie alle Dorfbewohner Selbstversorger. Es gibt dort keine Kleider auf dem Markt. Nur Stoffe, meinen Zeytun und Basma.
Ja, auf jeden Fall, meint sie. Vor allem im Irak, da ist es sehr wichtig, eine Schneiderei zu haben, weil diese ganzen kurdischen Kleider und Mamas Kleider, die muss man alle mit Hand ausschneiden und nähen.
Zeytun hilft heute ihrer 20-jährigen Schwester Basma, ein Kleid zu schneidern. Basma, was auf Deutsch lächelnd bedeutet, hat sich aus der Meterware einen luftigen Baumwollstoff in mintgrünen, hellblauen und zartrosa Tönen ausgesucht.
Ich finde, das passt voll zum Sommer. Und deswegen hat sie mir jetzt eine Idee gegeben. Ich hatte damals so ein schönes Kleid, so ein kurzes Kleid und so einen breiten Ausschnitt. Und das hat sie mir gerade gesagt, ich solle so ähnlich wie den nähen.
Während sich Basma ein kurzes Sommerkleid näht, arbeitet ihre Mutter an einem Unterrock. Sie ist traditionell gekleidet und trägt lange, weite Röcke. Um den Kopf hat sich die 53-Jährige ein lilafarbenes Tuch locker um den Kopf gelegt. Ihre Töchter tragen ihre langen schwarzbraunen Haare offen und fühlen sich in Jeans und T-Shirt wohl. Schon nach kurzer Zeit haben sich in der kleinen Nähwerkstatt noch andere Frauen dazugesellt. Auch sie wollen Kleider für ihre Familie nähen. Manche sitzen schon an Nähmaschinen, andere lassen sich von Zeytun beraten.
Sie näht meistens für Kinder, zum Beispiel für diese zwei Mädels hat sie auch kurdische Kleider genäht, damit die sich freuen und auch mit kurdischen Kleidern auf kurdische Hochzeiten gehen oder Feste. Und man merkt einfach, das macht sie einfach nur, weil es ihr Spaß macht und weil sie damit glücklich ist.
Sagt Basma und lächelt. Beim Nähen scheint ihre Schwester Zeytun für einen Nachmittag lang zu vergessen, was ihr und ihrer Familie widerfahren ist. Sie wirkt gelassen und heiter, doch ihre Augen spiegeln eine tiefe Traurigkeit. Zeytun, Khawla, Basma, Fahad und ihre Mutter sind Überlebende des Völkermords, der am 3. August 2014 im Nordirak begann und tausenden Jesiden das Leben kostete. Milizen des selbsternannten Islamischen Staates, kurz IS, überfielen auch ihr jesidisches Dorf und töteten fast alle Männer. Unter ihnen war auch unser Vater, erinnert sich Basma. Sie war damals 10 Jahre alt.
Das war ein ganz normaler Tag für uns. Wir wachen auf, spielen vor Haustür. Das war unser erster Schritt, bis Mama Frühstück nicht vorbereitet hat. Waren wir draußen, haben vor Haustür mit Cousinen, Cousins gespielt. Und dann wurden wir zu Hause reingerufen, haben gefrühstückt und gingen weiter spielen. Aber das war halt dann so nur so ein kurzer Moment. Wir gingen raus, haben gespielt, kommen rein und mussten schon flüchten. Und das war dann halt so dieser Moment, wo unsere Kindheit schon zu Ende war.
Ihre Schwestern Zeytun und Khawla wurden mit anderen jungen Frauen von IS-Männern verschleppt. Zeytun war damals 24 Jahre alt.
An diesem Tag haben sie 17 Männer und Jungen unserer Familie umgebracht. Wir wurden geschlagen und gefoltert. 10 Tage waren wir so eingesperrt. Dann kamen die IS-Männer und haben uns einfach gekauft. Im Wert von 1 Euro zum Beispiel. Danach wurden wir getrennt und wussten nichts mehr voneinander. Ich kann kaum Worte dafür finden, was sie uns angetan haben. Sie haben uns misshandelt und sexuell missbraucht. Wir wurden zu allem gezwungen. Wenn wir uns geweigert haben, den Koran zu lesen, wurden wir geschlagen. Ich kann noch immer nicht richtig schreiben, weil die Hand schmerzt. Ich habe Probleme mit der Wirbelsäule und Schmerzen im Unterleib. Ich bin seither nur noch ein halber Mensch.
Basma, ihre Mutter und ihr damals 11-jähriger Bruder Fahad flüchteten mit Zehntausenden Jesiden in Sinjar-Gebirge. Tagelang waren sie der glühenden Hitze ausgesetzt, hatten kaum zu trinken oder zu essen. Bis Hubschrauber Hilfspakete aus der Luft abwarfen und die Amerikaner den IS bombardierten. Mit US-Hilfe eroberten kurdische Kämpfer das Sinjar-Gebirge zurück und öffneten einen Korridor, über den sie sich retten konnten.
Das war auch schon der Anfang von einer Zeit, wo ich angefangen habe, mehr Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, jetzt gibt es keine Zeit mehr zum Spielen, sondern ich muss drüber nachdenken, wie ich meine Familie das Überleben ermöglichen kann. Und es war nicht mehr alles schön und gut, sondern nichts ist gut, gar nichts. Als ich zusehen musste, wie diese Menschen dort umgebracht werden, unter anderem mein Vater, haben einen schon zum Erwachsensein gebracht. Und wenn ich das erleben muss, dann hat das schon einen gewissen Einfluss darauf, wie ich mich dann später verhalte, wie ich drauf bin. Es kann mich natürlich in die komplett falsche Richtung lenken, auf die schiefe Bahn. Aber ich habe den richtigen Weg gefunden. Dass ich mir diesen Schmerz, das, was ich erlebt habe, diese traumatischen Erlebnisse in Stärke verwandle und damit durch das Leben komme und nicht mehr das Opfer des Lebens bin.
Basma und Fahad konnten sich mit ihrer Mutter in Sicherheit bringen, wurden aber fast verrückt vor Trauer und Sorge um ihre Liebsten. Besonders ihre Mutter, Kifshe Genscho, leidet bis heute darunter, dass sie damals ihre Töchter nicht retten und ihren verstorbenen Mann nicht begraben konnte.
Mir fehlt die Kraft, bis heute. Ich habe meinen Mann sterben sehen. Meine Töchter wurden mir entrissen. Aber ich musste mich um meine kleinen Kinder kümmern. Im Gebirge habe ich mein Kleid über sie gezogen, damit sie vor der Kälte geschützt sind. Ich hatte keine andere Wahl. Es war meine Pflicht.
Ja. In der Zeit, wo wir das Ganze erlebt haben, wir waren im Schock. Wir haben nicht mal eine einzige Träne bekommen, bis wir realisiert haben, dass es wirklich kein schrecklicher Traum war, sondern dass es die Realität war und dass wir wirklich jetzt alles verloren haben, was wir hatten. Das Haus, mein Vater, meine Schwestern. Damals, als wir in einem sicheren Ort ankamen, da habe ich überlegt, ist so, meine Mutter hat nur mich. Was soll ich ohne meine Schwestern machen? Werden die jemals wieder zurückkommen? Leben die überhaupt noch? Man hatte so viele Fragen im Kopf. Und ich mit 10 Jahren musste mir solche Fragen stellen, ob die noch leben, ob ich sie jemals wieder sehe.
Nach einem Monat gelang Basmas Schwester Setun die Flucht aus der Gefangenschaft. Raula konnte erst ein Jahr später entkommen. In einem Flüchtlingslager in der nordirakischen Stadt Tohuk fanden sich alle wieder. Setun war taub und an ihrer Wirbelsäule, an Armen, Beinen und im Unterleib schwer verletzt. Alle waren hochtraumatisiert. Trost und Kraft fanden sie in ihrer Familie und in ihrem Glauben an Gott, sagt Setun.
Das Beten gibt uns Halt. Es ist ein beruhigendes Gefühl, wenn wir zu Gott beten. Dann fühlen wir uns sicher, gerade auch, wenn es uns schlecht geht und wir in einer schwierigen Lage sind.
Der promovierte Psychologe und Orientalist Ilhan Kislan reiste 2015 im Auftrag der baden-württembergischen Landesregierung in die Flüchtlingslager im Nordirak. Sein Auftrag, ein Sonderkontingent von rund 1.100 besonders schutzbedürftigen Frauen und Kindern zusammenzustellen und die Überlebenden nach Deutschland zu bringen. Im Nordirak gab es zu wenig Ärzte und keine Psychotherapeuten, zumal sexualisierte Gewalt ein Tabuthema in der jesidischen Gemeinschaft ist. In Dohuk, einer Stadt in der autonomen Region Kurdistan im Nordirak, traf er auch Setun Alsilo und ihre Familie und nahm sie in das Programm auf. Setun wurde als eine der ersten Kontingentflüchtlinge nach Deutschland ausgeflogen.
Sie hat mir ihre Geschichte erzählt, sehr ängstlich, sehr unsicher, sehr nervös, auch sehr distanziert, schreckhaft, dass jederzeit irgendetwas passieren kann. Wir haben zwar mit ihr gesprochen, dass sie in Deutschland ist, dass sicher ist, aber dieses Gefühl ist immer ja noch da und hat sich eigentlich in der Folge immer mit diesem Trauma irgendwo auch beschäftigt. Das eine ist natürlich das, was ihr passiert ist, dass sie viele Dinge nicht vergessen kann, dass es eine schwere, intime Verletzung ist, dass sie aufgrund ihrer Kultur, aber auch als Frau, natürlich eine tiefe Demütigung und Verletzung erfahren hat, mit dem sie heute noch leidet und immer wieder auch als Frau, als Mensch, da haben Menschen einfach machen können, was sie wollen und ich war hilflos und konnte mich nicht wehren.
In Deutschland wurde Setun 8-mal operiert. Jetzt kann sie wieder hören, leidet aber immer noch unter starken Schmerzen. Sie lernt Deutsch und ist mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Khaula in der psychologischen Beratungsstelle für politisch Verfolgte und Vertriebene der Evangelischen Gesellschaft in therapeutischer Behandlung.
Ja, ich
nehme 3 verschiedene Medikamente gegen meine Rücken-, Kopf- und Unterleibsschmerzen. Ich habe auch schlimme Albträume. Sie verfolgen mich durch die ganze Nacht. Manchmal kann ich kaum schlafen. Deshalb mache ich seit Jahren eine Therapie.
Setun sei auf einem guten Weg, sagt Kislan. Seit 2015 begleitet der Traumatherapeut die Überlebenden. Er stellt psychologische Studien über die jesidischen Opfer und machte sich dafür stark, dass die Frauen, die von IS-Männern vergewaltigt wurden, nicht aus der jesidischen Gemeinschaft verstoßen wurden.
Zumindest hat man diesen religiösen Druck rausgenommen, indem man die Frauen, die eben Opfer dieser sexualisierten Gewalt waren, gesagt hat, ihr gehört weiterhin zu unserer Community, wir akzeptieren und respektieren euch, ihr seid Überlebende eines Krieges. Das heißt, der damalige Baba Sheikh, der Papst der Jesiden, auch wir haben über 3 Monate, 2014-15, mit ihm gesprochen. Und es fand ein Paradigmawechsel nach 800 Jahren. Das war schon eine kleine Revolution, dass nach 800 Jahren Regeln aufgehoben worden sind. Und jede einzelne dieser Frau ist gesegnet worden und ist damit wieder ein Teil der Community.
Der promovierte Orientalist ist Experte für Minderheiten im Nahen Osten und spricht Türkisch, Kurdisch, Persisch und kurdische Dialekte wie Kurmanschi, den auch die meisten Jesiden sprechen. Jesiden zählen sich selbst zum Volk der Kurden und gelten dort als Minderheit. Sie stammen aus dem Irak, aus Syrien, der Türkei und dem Iran. Wie Familie al-Silo werden Jesiden seit Jahrhunderten aufgrund ihrer Religion verfolgt, erklärt der international anerkannte Experte.
De facto können wir an Daten festhalten, durch historischen Daten, dass die Jesiden definitiv während des Osmanischen Reiches, das etwa 630 Jahre dauerte, 38 Massaker erlebt haben. Also das ist definitiv sicher abgesichert. Dann sind das die anderen Kleinigkeiten, die dazugekommen sind. Dann ist irgendwann mal die Zahl 72 entstanden. Und 2007 sind damals ein Bombenangriff durch die Al-Qaida gewesen. Da sind 500 Leute durch einen doppelten Bombenangriff gleichzeitig an einem Tag ermordet worden. Das ist dann für sie der 73. Genozid und eben dann durch die IS der 74. Genozid. Aber es ist ein unbegreiflicher Hass gegen die Jesiden, weil sie eben seit 4000 Jahren sich entschieden haben, anders zu leben. Als der Islam kam, gab es sie auch schon. Und sie wollten ihre Religion nicht ändern. Und das ist ausreichend als Grund, eben sie zu verfolgen.
Jesiden glauben an einen Gott und 7 Lichtwesen. Erzengel, die ihm dienen. In dem Ort Lalisch befindet sich das zentrale Heiligtum der Jesiden. Besonders verehrt wird Meletaus, das Oberhaupt der 7 heiligen Wesen. Der Pfau ist das Symbol des Engels und steht für seine Schönheit und Herrschaft über die 6 weiteren Engel. Deshalb werden sie häufig von Christen und Muslimen als Teufelsanbeter bezeichnet. Und das ist falsch, sagt Kieselhahn. Denn das Jesidentum
ist erstmal eine Religion wie jede andere auch, wie der Islam oder wie das Christentum oder Judentum. Sie haben ein Glaubenssystem entwickelt, das glaubt, dass das Gute im Leben gewinnen wird, dass man das Gute sich einsetzt. Es ist eine friedliche Religion. Sie haben im Namen der Religion nie irgendwo welche Kämpfe geführt. Sie missionieren nicht, sie sagen also nicht, wir gehen jetzt irgendwo und zwingen Menschen, unseren Glauben anzunehmen, sondern man kann nur durch Gebot Jeside werden und sonst nicht. Und sie haben eine Geschichte von etwa 4000 Jahren, die sehr alt ist, die sehr viele Naturelemente hat, also wie Wasser, Sonne, Erde sind so Hauptelemente. Das heißt, sie sind sehr verbunden mit den Elementen der Natur, die aus ihrer Sicht Gott erschaffen hat und davon man auch Respekt haben muss. Sie haben, wie alle anderen auch, eine Erschaffungstheorie, eine spezielle Erschaffungstheorie, die anders ist als die anderen theologischen Hintergründe.
Nach jesidischer Überzeugung wurde die Erde von Gott aus einer Perle geschaffen. Die Perle zersprang und aus ihren Splittern entstanden die Sterne, der Mond, die Erde und die Sonne. Die Theorie erinnert an den Urknall. Das Fehlen einer göttlichen Offenbarungsschrift, wie die Bibel, die Tora oder der Koran, macht die Jesiden aus Sicht des Islam angreifbar. Und sie wissen, anders als Christen, keine Weltkirchen hinter sich. An einem großen runden Tisch sitzen Zeytun, Khawla, Basma, Fahad und ihre Mutter beisammen. Auf dem Tisch ist gebratenes Huhn in Schalen angerichtet. Dazu Reis, frisches Gemüse, Tomaten und Salat. Das gemeinsame Abendessen ist ein wichtiges Ritual in der Familie.
Heute fehlen auch 2 Personen, meine Schwester und meine kleine Nichte. Die sind auch sehr oft hier bei uns.
Fahads Schwester Khalida wohnt nicht weit entfernt von ihrer Familie. Ihr Ehemann ist Jeside. Die Heiratsvorschriften sind streng. Jesiden heiraten unter sich. In manchen Familien führt das auch zu Spannungen zwischen der jungen und der älteren Generation. Doch die meisten Jesiden in der Diaspora hielten sich an die religiösen Regeln, meint Fahad.
Weil die Tatsache ist die, dass niemand zum Jesidentum konvertieren kann. Das heißt, man kann eigentlich nur raustreten und nicht konvertieren. Und wenn ich einen Jesiden heirate, dann sind wir beide Elternteile Jesiden. Und unser Kind wird dann später auch Jeside sein. Aber wenn ich eine Muslimin oder eine Christin heirate, dann ist das Kind kein Jeside mehr. Somit wird die Religion immer mehr schrumpfen.
Seytun Khawla, Basma Fahad und ihre Mutter teilen sich eine Dreizimmerwohnung in Stuttgart-Zillenbuch. Sie alle sind dankbar, in Deutschland zu sein. Aber manchmal fühlen sie Heimweh nach Tel Azar, ihrem Dorf im Nordirak, erzählen Basma und Fahad.
Ich vermisse meine Kindheit. In dem Sinne, dass wir alle, wirklich ganze Familie, mein Vater und meine Mutter, alle zu Hause, wie mein Vater im Garten sauber gemacht hat, wie Ferhat, ich, Bassam draußen gespielt haben, wie meine Mutter in der Küche gekocht hat. Das vermisse ich so, diese Familie zusammen. Ich vermisse auch unser Dorf, weil wir waren alle in einer Straße.
Man besucht sich gegenseitig, isst miteinander. Wenn meine Mutter was Großes gekocht hat, hat sie die ganzen Familien in den Straßen gerufen, komm zu uns.
Doch an ein Zurück in ihr Dorf ist nicht zu denken. IS-Kämpfer und andere Milizen sind weiterhin in der Region aktiv. Viele Häuser sind vermint und die Flüchtlingslager überfüllt, erklärt Professor Ilhan Kislan.
Ich bin im Jahr zwischen 5 bis 10 Mal dort in Duhok und auch die Camps dort besucht. Es hat sich leider, und so traurig es auch klingt, es hat sich nichts geändert. Das sind noch immer die gleichen Camps, das ist die gleiche Anzahl, das sind die gleichen Zelte oder Container, in denen sie leben. Die UNHCR versucht, soweit es geht, mit der kurdischen Barzani-Stiftung ihnen Lebensmittel zur Verfügung zu stellen, aber das ist so ein Dahinvegetieren. Die Zahl der Suizide, vor allem bei jungen Mädchen, ist sehr stark gestiegen. Wir haben Daten auch erhoben von über 300 Leuten in den Camps, in denen auch tatsächlich im Vergleich zu weltweit die Suizidalität dort steigt, weil einfach junge Leute keine Perspektive haben.
Die Bundesregierung hat den Genozid an Jesiden am 19. Januar 2023 anerkannt. Aufgrund der für sie lebensbedrohlichen Lage im Nordirak fordern Hilfsorganisationen einen bundesweiten Abschiebestopp für die in Deutschland lebenden Jesiden. Auch wenn Familie al-Silo als Kontingentflüchtlinge und Überlebende des Genozids einen besonderen Schutzstatus genießt, haben sie oft Angst. Denn auch in Deutschland leben untergetauchte IS-Kämpfer und Basma, Seytun, Khawla und ihre Mutter haben bis heute nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis, die sie alle 2 Jahre verlängern müssen. Auf einen Termin bei der Stuttgarter Ausländerbehörde warten sie aber schon seit Monaten, erzählt Basma.
Ich schreibe E-Mails, ich rufe sie an, ich mache sogar Notfalltermine aus, aber ich bekomme trotzdem nicht. Und ich habe seit Juni 2023 keinen Aufenthaltserlaubnis. Ich zeige dann einfach meinen Reisepass, obwohl das eine irakische Reisepass ist, aber ich weiß leider nicht. Und ich war sehr oft auch bei Sozialamt. Ich meine, helfen Sie mir, ich brauche das unbedingt. Ich dürfte aufgrund keinen gültigen Aufenthalt keinen Nebenjob machen, nichts, also kein Job, nichts anderes. Ich habe Gott sei Dank meinen Schulplatz bekommen, sonst hätte ich das auch nicht bekommen. Das braucht man ja für alles.
Basma spricht besser Deutsch als Komanchi, hat in der Schule Freundschaften geschlossen und macht nächstes Jahr ihr Fachabitur.
Mein Traum ist es, Grundschullehrerin zu werden. Ich hatte die Möglichkeit, ein Schulpraktikum zu machen. Dann wollte ich unbedingt in der Grundschule machen. Und es war so ein schönes Gefühl. Die haben mich Frau al-Silo genannt. Ich durfte dann meinen letzten Tag so die Kinder noch unterrichten. Also mein Hauptziel ist, beziehungsweise Wunsch ist, Lehramt zu studieren und die Kinder zu unterrichten.
Ihr Bruder Fahad hat vor einem Jahr sein Abitur gemacht und studiert Maschinenbau an der Universität Stuttgart-Vaihingen. Der 21-Jährige hat einen dauerhaften Aufenthaltsstatus, denn er hat alle Voraussetzungen erfüllt. Er kommt für seinen Lebensunterhalt selbst auf und spricht sehr gut Deutsch. Er hat jetzt die deutsche Staatsangehörigkeit beantragt, denn in Deutschland fühle er sich zu Hause.
Das ist wirklich was für mich, wo ich jeden Morgen und jeden Abend dankbar für bin und jeden Morgen, jeden Abend dazu bete und den lieben Gott darum bete, einfach mich dahin zu bringen, wo ich hinkommen möchte eines Tages, weil ich glaube daran, dass er mir auch diese Kraft geben kann und wenn ich mich auf ihn verlasse, dann kann es für mich nichts falsch gehen. Ich glaube dann, wenn er für mich eine Tür schließt, er 10 Fenster für mich aufmacht. Und das ist halt eine schöne Gedanke für mich zu wissen. Das ist eine gute Überzeugung. Und daran halte ich mich.
Der Glaube hilft uns, sagen Seytun, Khawla und ihre Mutter. Sie sind weiterhin in psychotherapeutischer Behandlung und lernen Deutsch. Ich bin dankbar, dass Deutschland uns aufgenommen hat, sagt Kifshe Genjo.
Was Seytun und Khawla erlebt haben, werden sie nie vergessen können. Aber ich bin froh, dass wir alle hier sind. Ich bin froh zu sehen, dass es ihnen gut geht und sie etwas aus ihrem Leben machen. Ich lebe für meine Kinder.
Khawla arbeitet in einer Bäckerei und würde gern Erzieherin oder Friseurin werden. Und Seytun?
Ich habe schon als Kind genäht. Deshalb würde ich so gern in Deutschland als professionelle Näherin arbeiten oder eine Schneiderei eröffnen. Noch sind meine Deutschkenntnisse nicht gut genug. Aber das ist mein großer Wunsch für die Zukunft.
Zurück ins Leben. Eine jesidische Familie in Baden-Württemberg. Sie hörten eine Sendung von Susanne Babila. Es sprachen Barbara Stoll, Shirin Brendel und die Autorin. Redaktion Michael Lehmann. Ton Frank Biller. Eine Produktion des Südwestrundfunks.